Heute machen wir mal eine supramaximale Ausgabe, würde ich sagen.
Was genau soll das sein, Malte?
Supramaximal, das Wort habe ich bei Malaika Miyambo aufgeschnappt und gelernt. Die bereitet sich nämlich mit supramaximalen Läufen auf die Leichtathletik-WM vor. Also Läufen, bei denen sie von einer Maschine gezogen wird. Und dann läuft sie durch diese Maschine schneller, als sie normal laufen würde.
Aha, also Läufe, bei denen man mehr gibt als 100%. Gut, Malte, das machen wir sowieso jeden Tag, ne, mit unseren Themen. Stimmt. Also, welche sind das heute?
Wir fragen uns gleich, welche Blutauffrischung am Ende erfolgreicher sein wird. Die Komplettauffrischung beim BVB oder die Teilauffrischung bei Bayern. Wir erklären euch, ob das deutsche Schwimmen dank Florian Wellbrock wirklich schon wieder Weltklasse ist und welche drei Dinge Tadej Pogacar vom erneuten Toursieg abhalten können.
Und damit schönen guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weitersagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn was passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird, also mehrmals am Tag. Deshalb, es lohnt sich wiederzukommen und vielleicht auch nochmal ein zweites Mal bei uns reinzuhören. Das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Analyse.
5 Medaillen in 5 Rennen bei einer Schwimm-WM, darunter 2-mal Gold. Weißt du noch, wem das zuletzt aus Deutschland gelungen war?
Ja, das weiß ich nur zufällig, weil er quasi aus dem Nachbarort kommt. Ja, also man muss ganz weit zurückblättern, aber das war der Offenbacher Michael Groß, ja, der Albatros mit seinen 2,10 Meter Spannweite. 40 Jahre ist es schon her.
Ja, aber er hat jetzt einen legitimen Nachfolger gefunden, über den wir in dieser Woche auch schon mal ein paar Mal sogar gesprochen hatten. Florian Wellbrock natürlich, der deutsche Vorschwimmer, der ist nach der WM in Budapest jetzt endgültig in den Kreis der ganz Großen seines Sports aufgestiegen, findet im SED-Interview auch eine, die das nun wirklich wissen muss und beurteilen kann, Franzi van Almsick nämlich, die lobt ihn da über den grünen Klee.
Also eigentlich kann man ihm ja nur gratulieren, also vieles richtig gemacht, eigentlich alles richtig gemacht, starke Leistung. Ich denke so, gerade nach den letzten beiden Jahren, pandemiebedingt, ist das schon echt irgendwie sehr, sehr hoch einzuschätzen und zu bewerten. Ja? Also in den Zeiten irgendwie dran zu bleiben und auch Leistung zu bestätigen. Also oftmals geht es ja einfach nur darum, dass man das wiederholen kann, was man im letzten Jahr gezeigt hat. Und das ist, je älter man wird, natürlich immer schwieriger. Deswegen habe ich mich für ihn wirklich sehr gefreut, dass das so gut geklappt hat.
Aber bei allem Jubel über die 5 Medaillen von Wellbrock sollten wir den Rest des deutschen Schwimmteams nicht vergessen. Es hatte schließlich noch mehr zu bieten als eben nur Wellbrock.
Richtig, Leonie Beck zum Beispiel gestern im Freiwasser über die 10 Kilometer, die hat auch nachgewiesen, dass sie im offenen Gewässer inzwischen bei jedem Rennen zu den Favoritinnen gezählt werden muss. Hat sie doch ganz gut dran getan, das Becken zu verlassen, sich also komplett auf das Freiwasser zu konzentrieren.
Ja, aber auch im Becken war bei den Deutschen insgesamt schon ein Fortschritt zu erkennen. Silbermedaillengewinner Lukas Mertens zum Beispiel, da wächst vielleicht der nächste Freistilstar heran, weiß man noch nicht, aber es sieht schon mal gut aus. Da kann vielleicht sogar in ein paar Jahren seinen Kumpel Wellbrock vom Thron stoßen.
Ja, und das Zeug zur Weltklasse hat auch Brustschwimmerin Anna Elend, die gewann ebenfalls Silber und ist vor allem ja auch sehr aufgeschlossen und erfrischend. Also die tut dann auch in der Verkaufe nach außen dem Schwimmsport ganz, ganz gut.
Das klingt insgesamt fast so, als würde das deutsche Team nach den nur wirklich mageren Jahren zwischen 2010 und 2018 langsam aber sicher wieder Oberwasser bekommen. Sind wir schon wieder wer im Schwimmen?
Ja, also wir sollten nicht zu doll überdrehen jetzt schon, formulieren wir es mal so. Also es reift in Wellbrocks Windschatten schon ein bisschen was ran, aber zur tatsächlichen Rückkehr in die Weltspitze fehlt dann doch noch ein bisschen. Da ist ein Wellbrock nicht genug, da müsste dann noch ein bisschen mehr kommen. Aber der Anfang ist in Budapest auf jeden Fall schon mal gemacht worden und das lässt hoffen für mehr und natürlich dann auch für Paris 2024.
Top-Thema.
Und auf mehr hoffen sie in der neuen Saison auch bei Borussia Dortmund. Die starten mal wieder mit großen Ambitionen und natürlich dem Ziel, Serienmeister Bayern München endlich mal in die Suppe zu spucken, die endlich mal zu stürzen.
Ja, und dafür haben sie auch sehr, sehr ordentlich eingekauft, haben eigentlich überall gewildert, wo man wildern kann, aber gut, glücklich eingekauft mit Niklas Süle, ne, also ablösefrei, Nico Schlotterberg, Karim Adeyemi, Salih Özcan, Sebastian Aller, also, und die sollen jetzt dann natürlich dem BVB jetzt auch auf dem Platz richtig Schub geben und vielleicht ja auch auf Schub, den Schub auf Platz 1 geben.
Ja, kann man mit Fug und Recht als Transferoffensive bezeichnen. Das ist ein richtiges Ausrufezeichen. Und dadurch, dass Süle bei Bayern ja auch mehr oder weniger abgeworben wurde, haben sie die Bayern ja auch nochmal an ihrer ohnehin schon ledierten Achillesferse, also der Abwehr, nochmal zusätzlich geschwächt. Also das ist auch schon ein Wirkungstreffer.
Ja, 3 deutsche Nationalspieler haben die Borussen geholt. Ja, vielleicht kommt ja noch sogar ein 4. dazu.
Ja, David Raum von Hoffenheim, an dem soll Sebastian Kehl auch schon dran sein. Aber nicht nur viele gute Neue sind gekommen, es ist ja auch ein guter Alter gegangen, Erling Haaland, die Torversicherung. Also da bin ich mal gespannt, wie der Abgang durch die Neuzugänge dann aufgefangen werden kann, weil 1:1 kannst du das nicht auffangen.
Naja, auf jeden Fall ist die Stimmung aber schon mal gut, die Grundvoraussetzung, ja, auch wenn die Neuen noch im Urlaub sind, erst später zum Training dann dazu stoßen, aber der neue Trainer, der ist schon da, Edin Terzic, und ja, die Hausberufung beflügelt natürlich auch die Fans, muss man sagen, denn sie lieben den natürlich, ich meine, es ist Pokalsieger geworden mit ihm, ja, und dann ist er wieder ins zweite Glied, weil der Trainer ja schon gekauft war, und sie sind heiß, ja, die 55.000 Dauerkarten sind längst verkauft.
Ja, da hat man abgeriegelt, mehr Dauerkarten gibt's nicht, da soll ja auch das Tagespublikum noch eine Chance haben, also da ist schon mal alles gut, und diese Transferoffensive und die markigen Worte und ja, dann das, was sie da immer erzählen vom bevorstehenden Einsturz bei den Bayern, das sorgt auf der einen Seite für die Begeisterung, die wir da geschildert haben, und für die große Euphorie, aber damit übt man ja auch jede Menge Druck auf die eigene Mannschaft aus.
Naja, und mit Druck ist Dortmund in den letzten Jahren sehr selten gut zurechtgekommen.
Ja gut, aber jetzt muss man ja sagen, das BVB-Blut wurde ja quasi einmal komplett ausgetauscht. Wir haben ja aufgezählt, wer da alles gekommen ist. Also es ist ja fast eine neue Mannschaft. Also vielleicht ist da jetzt durch die dann auch eine ganz neue DNA da und die können vielleicht mit sowas umgehen. Also bei Bayern hat auf jeden Fall trotzdem wahrscheinlich kaum einer Angst davor, dass Dortmund eben jetzt so rund erneuert wurde. Zumindest Thomas Müller hat keine. Im Gegenteil, den scheint das alles sogar nur noch mehr anzustacheln.
Ich freue mich richtig auf die neue Saison, wenn ich ehrlich bin, auch wenn wir noch gar nicht gestartet sind jetzt ins Training. Ja, in der Bundesliga rührt sich schon was, gerade natürlich Borussia Dortmund hat ja, einige Spieler verpflichtet. Wir haben schon 3 Neuzugänge, also es tut sich was und die Vorfreude ist natürlich da. Ich bin schon gespannt.
Vor allem natürlich auf Sadio Mané.
Sadio Mané ist für uns, für den FC Bayern natürlich ein Riesentransfer. Er hat in den letzten Jahren nicht nur im Club, sondern auch bei der Nationalmannschaft absolut Erfolg gehabt und gezeigt, wie wichtig er für seine Mannschaften sein kann. Er ist ein super professioneller, positiver Typ und natürlich hat er super sportliche Fähigkeiten.
Und dann wird sich bald zeigen, wessen frisches Blut dann erfolgreicher sein wird, das rundum getauschte Dortmunder oder das nur punktuell aufgefrischte Münchner.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 30. Juni, das ist in der deutschen Fußballgeschichte ein ganz besonderer Tag. Es ist der Tag eines großen Triumphes und einer bitteren Enttäuschung, gleichermaßen.
Oliver Bierhoffs Golden Goal fiel am 30. Juni 1996 bei der EM in England damals gegen Tschechien im Finale und 6 Jahre später im WM-Finale von Yokohama. Da flutschte Oliver Kahn der Ball weg und Brasilien wurde Weltmeister.
Ja, das waren 2 Ereignisse, die so nicht vorherzusehen waren. Ne? Oliver Bierhoff hätte keiner als Siegtorschütze erwartet.
Na, das stimmt nicht ganz. Nur Berti Vogts damalige Frau, die hatte doch noch zu ihm gesagt, vor dem Turnier nimm den Olli mit, der wird's dir danken. Kam ja dann auch so. Hatte sie recht.
Ja, gut, okay. Ja, gut, die Frauen, die Spielerfrauen, Trainerfrauen sozusagen in dem Fall. Aber dass ausgerechnet Oliver Kahn 2002 patzen würde, das hat niemand erahnt. Ne? Er hat Weltklasse-Paraden, hat er in diesem Turnier gemacht, hat den Finaleinzug damit überhaupt erst möglich gemacht. Und dann ließ er einen eigentlich harmlosen Schuss von Rivaldo prallen, ne? Nach vorne abprallen.
Ja, ja, und der damals noch nicht so ganz dicke Ronaldo, der schoss das 1:0, legte dann noch ein weiteres Tor nach und statt kollektivem deutschen Freudentaumel wie 96, ja, gab es dann deutsche Tristesse eben an einem 30. Juni.
Analyse.
Morgen startet die 109. Tour de France, das wichtigste Radrennen der Welt. In diesem Jahr 3.353,4 Kilometer und 21 Etappen lang.
Und der Startschuss fällt mit einem 13,2 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Kopenhagen. Der 24. Grand Départ im Ausland ist das. Und dann stehen in Dänemark noch 3 Etappen auf dem Plan. Erst am Dienstag geht's dann nach Frankreich.
Ja, und da wird dann am 24. Juli die wichtigste aller Fragen beantwortet. Wer gewinnt?
Tja, wenn es nach den Buchmachern und Experten geht, wohl Tadej Pogacar, der Titelverteidiger vom Team UAE Emirates, ist im Normalfall auch kaum zu schlagen. 2020 wurde er der zweitjüngste Toursieger der Geschichte, 2021 dann der jüngste Doppelchampion ever. Ja, und nun will er den Hattrick mit gerade mal 23 Jahren. Und für den Hattrick hat er sich vor allem im Höhentrainingslager dann schon im Vorfeld ordentlich geschunden. Und als er aus diesem Höhentrainingslager kam, da fuhr er bei der Slowenien-Rundfahrt mit und hat das Ganze mal ganz, ganz locker gewonnen.
Also den kann also im Rennen um die 500.000 Euro Preisgeld für den Sieger keiner stoppen. Gibt's denn wirklich keinen Malte, der ihn aufhalten könnte?
Naja, Corona oder Kopfsteinpflaster vielleicht. Das wäre zum Beispiel möglich, wollen wir ihm natürlich überhaupt nicht wünschen. Wir wollen eine sportliche Entscheidung haben. Aber wenn man das Sportliche mal überlegt, wer ihn da schlagen könnte, dann müsste man ein Team und einen Fahrer nennen, die zumindest das Zeug dazu hätten. Also Jumbo Visma und Primoz Roglic. Die haben nämlich eine wirklich starke Mannschaft am Start. Neben Roglic ist ja auch noch Jonas Vingegaard mit dabei. Und das Team Jumbo will vorne angreifen. Roglic hat mit seinem Landsmann Pogacar ja auch seit 2020 noch eine Rechnung offen, als er die fast sicher geglaubte Tour am vorletzten Tag dann doch noch verlor, da im Einzelzeitfahren. Das soll ihm bloß nicht nochmal passieren in diesem Jahr, aber andere ernsthafte Konkurrenz für Pogacar, nee, sehe ich da Stand jetzt nicht.
Aber wo siehst du denn die Deutschen Stand jetzt, 25 Jahre nach dem großen Sieg von Jan Ullrich?
Ja, eher unter ferner Liefen, sind sowieso nur 9 insgesamt dabei, so wenig wie zuletzt vor 20 Jahren. Damals waren es sogar nur 8 gewesen, die mit dabei waren aus Deutschland. Ja, und ein Anwärter aus Podest ist in diesem Jahr auch nicht mit dabei. Die sind alle auch eher als Helfer eingeplant. Und Sprintstars sind sowieso mittlerweile alle in Radsportrente. Heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem mal auf einen Etappensieg dann hoffen dürfen aus deutscher Sicht. Also wenn in Bergen sind, da dürfen wir zum Beispiel mal auf Lennart Kemner gucken. Der hat das Zeug dazu. Simon Geschke oder Max Schachmann, die könnten das auch theoretisch machen. Und dass Nils Polit einen Tour-Etappensieg immer in den Beinen hat, das hat er ja im letzten Jahr bewiesen. Also Einzelerfolge sind durchaus drin.
Also die Schlüsseletappen mit ihren Tücken haben wir gestern schon analysiert und besprochen. Wie sieht's denn an der medizinischen Front aus? Also in Sachen Doping und Corona?
Ja, also in Sachen Doping ist es Stand jetzt sehr positiv. Also nee, positiv nicht. Das ist jetzt falsch. Nee, aber es ist sehr ruhig. Also da passiert ist im Moment nichts akut. Klar gab Gerüchte über die Topstars Pogacar und Roglic, weil die in ihrem Teamumfeld ja doch so ein paar nicht so ganz gut beleumundete Leute haben. Aber das sind Stand jetzt erstmal nur Spekulationen. Mehr ist da noch nicht hinter. Hoffentlich bleibt so.
Und in Sachen zweiter roter Strich, Corona?
Ja, das Virus, das hat ja zuletzt natürlich für reichlich Wirbel gesorgt. Bei der Tour de Suisse, da mussten ja zahlreiche Fahrer und ganze Teams sogar sich zurückziehen. Jetzt hat der Weltverband UCI vor der Tour die Regeln dann aber nochmal ein bisschen gelockert. Eine Mannschaft muss sich jetzt nicht mehr aus dem Rennen verabschieden, wenn zwei Fahrer positiv getestet werden. Also mal abwarten, wie sich das auswirkt, ob sich das, Achtung, positiv auswirkt.
Wow. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Angeführt vom Europameister mit seinem Spitzenpferd Chakaria startet die deutsche Springreiter-Equipe beim CHIO in Aachen ab 19.30 Uhr im traditionellen Nationenpreis.
André Thieme, der Europameister. Ja, und im Wasserspringen ist Tina Punzel am Start. Die hofft bei der WM in Budapest auf Edelmetall im Turm-Synchronspringen zusammen mit Christina Wassen. Da hat sie, die viermalige Europameisterin, sicherlich Außenseiterchancen. Finale beginnt um 19 Uhr.
Ja, und beim Comeback von Dennis Schröder im Nationalteam nach fast 3 Jahren winkt den deutschen Basketballern der Sprung in die zweite Gruppenphase der Weltmeisterschaftsqualifikation mit einem Sieg gegen Gastgeber Estland in Tallinn. Würde die Mannschaft ihren Platz für die nächste Runde vorzeitig buchen, 18 Uhr geht's da los.
Und für Dennis Schröder geht's ja auch darum, sich in der NBA dann auch nochmal für einen neuen Arbeitgeber vielleicht in Position zu bringen. Also mit der deutschen Nationalmannschaft ein bisschen Wirbel machen, dann klappt's vielleicht auch mit einem neuen Vertrag und einem guten Vertrag. Mal gucken. Mehr Infos zu alledem gibt's natürlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch da aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Habt jetzt einen wundervollen Tag. Es soll ja heute überall in Deutschland bullenheiß werden. Mein Gott, dann geht er halt schwimmen oder legt die Füße in ein kleines Planschbecken. Bei dir im Garten zum Beispiel, du, Malte, wie sieht's bei dir aus?
Ja. Ja, haben wir sowas. Ja,
ist richtig, ne? Und ganz viel Eis, Eis, Baby.
Natürlich. Ah,
okay. Ja. Na, selbstverständlich. Wir sind dann morgen zum Abschluss dieser Woche für euch da. Um 7.07 Uhr mit dem Podcatcher eurer Wahl bekommt ihr uns oder auf meinsportpodcast.de.
Denkt ans Abonnieren, wenn ihr in der Sonne liegt. Und bewertet uns natürlich auch. Könnt ihr ja auch dann schön im Schatten mal eine kleine Rezension tippen, ne? Das geht
ja,
doch.
Perfekt, auch einfach reinhören, denn der Newsblog kommt ja immer wieder frisch, immer wieder frisch. Und dann einfach mal kurz in den Garten, auf den Balkon legen, wo auch immer. Und einfach dann auch von mir aus zum zweiten Mal nur die ersten 10 Minuten hören. Ist doch auch okay.
Reicht auch. Nehmen wir auch gerne. Also macht das einfach mal. Gruß und Kuss von Andreas Wurm.
Andreas Wurm.
Und Malte Asmus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.